Es herrscht Aufruhr. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Zweitformats. Normalerweise blicken wir jeden Freitag auf den anstehenden Spieltag und suchen uns fantechnisch relevante Spiele aus. Da Tim jetzt noch im Urlaub ist, ihr habt schon im Dütz auch mitbekommen, dachte ich mir, komm, bevor wir jetzt so ein Hin und Her machen, dann klappt wieder irgendwas nicht, die Qualität ist scheiße. Ich bastel euch einen kleinen Vorgeschmack auf die anstehende Interviewreihe, die am Sonntag beginnt. Also thematisch, wir haben es beim Dütz-Woche schon angekündigt, wir bewegen uns in Ostdeutschland, haben insgesamt 5 Interviews aufgenommen und die erscheinen von nun an jeden Sonntag auf unserem Aufruhr-Spotify-Kanal beziehungsweise auf der Crowdfunding-Plattform Steady. Dort sind die abrufbar. Wir werden die Folgen aber auch entsprechend bei Social Media bewerben. Ihr werdet auf jeden Fall mitbekommen, dass es das Ganze gibt. An dieser Stelle, was immer ganz wichtig ist, ein riesiges Dankeschön an alle, die das Projekt in irgendeiner Form monetär unterstützen, sei es mit dem Mitgliedsbeitrag für Aufruhr, aber auch jetzt mit unserer Merch-Reihe. Es gab das Kartenspiel, es gab Kalender, es gab Socken, beziehungsweise es gibt auch alles noch. Also wenn ihr was erwerbt, dann dient das auch immer der gesamten Sache. Deshalb sind wir hier werbefrei, deshalb sind wir unabhängig, können machen, was wir wollen und das wollen wir so auch aufrechterhalten. Deshalb an der Stelle ein riesiges Dankeschön. Jetzt schon mal ganz viel Spaß mit dem kleinen Vorgeschmack auf die Interviewreihe und dann hören wir uns doch hoffentlich am Sonntag wieder. Macht's gut!
Was mir sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, weil es für mich eine, ja, freundschaftliche Basis sehr doll geprägt hat, war dann, als wir aufgestiegen sind in die damalige Regionalliga und dann das Auswärtsspiel gegen Dynamo Dresden am 16.09.2006 war das. Das war wirklich, muss ich sagen, mit allem, was dazugehört, war das mit das Krasseste, was ich bis dahin erlebt habe. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis man sowas nochmal erlebt hat. Also wir sind ja da mit einem, vor der offiziellen Zeit gefahren. Und ich weiß gar nicht, wie viele Leute da dabei waren. Ich würde einfach sagen, so 200, 300.
Ja, ein paar hundert waren wir schon.
Und das ging schon los, dass wir da halt zum Stadion gelaufen sind. Und auf einmal tauchten die da in ihrem, da in der Nähe vom Ländeplatz da auf, da in dem Garten. Und da hat es zwar nicht geknallt, aber es war natürlich schon, eindrucksvoll, das zu sehen, das so mitzuerleben. Denn die ganze Atmosphäre im Stadion, ja, ich glaube, es war damals auch ausverkauft und so weiter. Das alte Rudolf-Habich-Stadion hatte ja auch durchaus Charme. Und dann natürlich der Weg nach dem Spiel zurück da.
Oh ja.
Du kommst raus aus dem Gästeblock und guckst die Straße runter und dann ist da ein übelster Spalier, aber wirklich rechts und links. Es war, ich weiß auch nicht, wie schmal der Gang war und so weiter. Und dann läufst du da über die Kreuzung und rechts und links nur die Ollen Sachsen und was weiß ich, was auch, wie gesagt, alles geflogen ist und so weiter. Also das war schon, ja, das würde ich sagen, ist schon mit einer der krassesten Spiele, die ich so erlebt habe, weil das einfach, ja, wahrscheinlich würde man sagen, Fußball so, wie man sich das im Ideal vorstellt, ja.
Das ist übrigens aus späterer Block-U-Sicht oder ja, definitiv auf der Rückfahrt nämlich, da haben viele von uns sich im Zug zusammengesetzt, also viele Schlaue aus unserer Szene. Wir haben uns zum ersten Mal wirklich so richtig über Strategie unterhalten, wie wir uns aufstellen, was uns fehlt. Wir hatten ja Dresden, den Riesenmob, alles schien so organisiert, alles schien so planvoll. Und überhaupt, und wir wussten ja, wo kommen die alle her, was haben die für Einzugsgebiete und so. Und auf dieser Rückfahrt, da haben wir wirklich uns über Strategie unterhalten. Da waren auch alle von uns nüchtern und so weiter, das war alles akkurat von uns. Und da wurden viele Dinge besprochen, erstmal eine Theorie, die wir tatsächlich später in der Tat umgesetzt haben. Das ist wirklich ein, also gut, dass du das sagst, an dem Tag ist viel in uns ausgelöst worden. So. Ja, der Rückblick ist immer ein bisschen verklärend und immer ein bisschen romantisierend. Natürlich konnte niemand von uns ahnen, dass Block U mal, ich sag jetzt mal wirklich einen bescheuerten Begriff, den ich auch nicht gern benutze, aber dass das mal so ein Markenname ist. Dass der so omnipräsent ist. Dass jeder, ich arbeite in der Schule, dass jeder Fünftklässler mit Block U was anfangen kann. Das hätte ich damit vielleicht geträumt, wenn ich mit 3-8 auf dem Kessel mit Steppi vom Auswärtsspiel kam. Aber niemals geglaubt. Und wer behauptet, das war unsere Absicht damals, das stimmt nicht. Das konnten wir nicht wissen.
Das ist, dass du Lehrer wirst oder dass Block U so groß ist?
Beides.
Also waren knapp über 1000 Leute, die auf die Straße gegangen sind damals für die Kurve. Es war ein sehr beeindruckender Abend, sehr lautstark durch die eigene Stadt gezogen. Das hat schon gescheppert bis zum Rathaus dann, dort nochmal wirklich lautstark. Uns Gehör verschafft. Ich hatte dann eine Redezeit von, ich weiß nicht, ob das 90 Sekunden waren oder 3 Minuten. Ich durfte dann vom Stadtrat sprechen. Sowas machst du auch nicht so oft. Hab dann dort 3 Minuten, glaube ich, alles aus mir rausgeholt, was so geht. Und ja, dann sind wir raus und haben draußen abgewartet, was die entscheiden. Und sie haben sich dagegen entschieden. Was schon absehbar war. Man kennt ja so die Gemengelage, die Stadtratsfraktion. Und war relativ wahrscheinlich, dass sie dagegen sich entscheiden. Und dementsprechend war dann auch, ist auch die Entscheidung ausgefallen. Der eine oder andere Politiker, der ist dann knapp nur der Lynchjustiz quasi sozusagen entgangen nach der Geschichte. Das waren schon wirklich grobe Momente da, als sie dann alle nach Hause wollten und nicht gelassen wurden. Ja, und dann, das war natürlich so der größte Tiefschlag, den man sich vorstellen kann. Also da sind viele Tränen geflossen, da haben viele Leute dann auch geglaubt, das war's jetzt. Ja, das war so sehr, sehr einschneidend. Also eine politische Entscheidung mit so einer Ausschreibung und derjenige, der das Stadion baut, der plant dann mit einer Nordkurve als oder mit einer Nordtribüne als Fankurve. Das war schon heftig. Und das war auch der ganz entscheidende Tag oder die ganz entscheidende Nacht eigentlich, weil wir uns damals dafür entschieden haben, jetzt nicht aufzuhören, sondern weiterzumachen. Also für mich war das klar an dem Abend. Ich habe diese Power gespürt, diese vielen Leute, die da waren deswegen. Und die sollen jetzt nicht aufhören zu träumen. Weil viele Gegenspieler haben gesagt, okay, jetzt war es das so. Also die Bullen haben das natürlich auch, die haben natürlich auch auf die Stadträte Einfluss ausgeübt, die haben natürlich gehofft, so eine einflussreiche Subkultur, und das ist nun mal die größte Subkultur hier in der Region, als ultra orientierte Kurve, die platt zu machen. Gell? Und die dann letztendlich vielleicht zu zerstreuen, in kleinere Teile aufzuteilen. Leute, die vielleicht doch in die Nordkurve gehen. Leute, die sich vielleicht irgendwie auf Sitzplätze setzen. Leute, die gar nicht mehr kommen. Und wir haben gesagt, nein, das wird nicht passieren. Wir werden sich aufspalten lassen. Wir kämpfen bis zum Schluss um die Kurve.
Die Heimreise war, uns gehört die Welt, jetzt geht's nach vorne und so weiter. Ja, da hast du auch mal schnell das Drumherum vergessen und hast gedacht, du bist jetzt derjenige, der im Prinzip nach deinem Vater und dem Eindhoven-Spiel jetzt hier mal wieder international dabei sein darf. Und weil du mich jetzt fragtest, wie habt ihr das erfahren? Es war ja dann Sommer. Ich jetzt speziell, ich habe lange überlegt, wie ich es verpacke, weil es gab kein Handy, es gab kein Internet, kein Nix. Also, ich war mit meiner Frau und meinem Sohn am Plattensee in Ungarn im Urlaub. Am Tag X war die Auslosung. In derselben Nacht, Urlaub war rum, sind wir zurück nach Deutschland und über die Tschechei, dann heute Tschechien. Erste Tankstelle, Aral in Diepoldiswalde. Ich kaufe mir eine Bildzeitung, schlage die Bildzeitung auf, früh 5.45 Uhr. Und wir sind bald alle eingeschlafen. Meine Frau fragte, was ist los? Ich sage, Torpedo Moskau. Und ich konnte es gar nicht fassen. Also wir haben hier geträumt von, also pures Entsetzen, dass es nochmal in den Ostblock ging. Der Traum war
wahrscheinlich
war,
Italien
oder ja, sowas. Ja, Liverpool, Barcelona, Hauptsache im Westen.
Und Insel oder so.
Ja, irgendwie. Irgendwas. Im Prinzip bin ich sehr frustriert in das Auto eingestiegen, habe mich kurz geschüttelt. Erster Gedanke war, naja, jetzt erst recht.
Wir hatten ja vorher uns eigentlich ausgemacht, egal was kommt, wir fahren.
Wir haben uns das nicht ausgemacht.
Das stand fest.
Wir haben uns das geschworen.
Ja. Also gab es natürlich auch kein Zurück mehr. Und im Nachhinein muss man sagen, was Besseres hätten wir kaum erreichen können.
Ja, ja.
Oder also, erleben können.
Ja, sagen wir so. Also für uns war es erstmal eine riesen Herausforderung, zu sagen, Moskau, ja okay, musste jetzt hin, war eine Pflichtveranstaltung jetzt in unseren Augen. Gut, was dann aber dran ist, überhaupt da hinzukommen, das war schon ziemlich spektakulär.
Man darf auch da die Hintergründe nicht vergessen. In Moskau war dann, kurz bevor das Spiel stattfinden sollte, dieser Putsch gegen Gorbatschow. Ja, Jelzin an der Macht gekommen. Wir hatten noch so die leise Hoffnung, dass die das vielleicht absagen. Also, dass sie sagen, okay, wir sind eine Runde weiter und kriegen vielleicht ein anderes los. Das ist natürlich nicht eingetreten, weil...
kam der 3.3.1990. Das war der erste Rückrundenspieltag der DDR-Oberliga. Wir haben uns am Bahnhof getroffen in Rostock und wir stehen dann vorm Bahnhof und haben eigentlich so auf so zwei, drei Rostocker gewartet, die uns abholen. Und in dem Moment kommen aus dem Bahnhof blutüberströmte Menschen rausgelaufen. Richtig krass. Und das waren die Hansa-Fans aus Schwerin, weil die sind mit demselben Zug gefahren wie die Magdeburger. Und die haben die ganze Zugfahrt vors Maul bekommen. Und dann strömte halt diese Masse an Magdeburgern da raus. Und wir haben uns dann nicht dem Kampfe gestellt. Das war uns ein bisschen zu wild. Ja, und dann sind wir ins Stadion gegangen. Die Magdeburger standen in einer Ecke. Und dann sind wir da so langsam rübermarschiert. Und dann haben diese Ordner eine Wäscheleine gehabt und haben gesagt, Sportsfreund, hör auf, das bringt doch jetzt nichts. Doch, das hat was gebracht. Also wir sind dann über diese freien Blöcke einfach in den Block einmarschiert. Die Magdeburger haben sich zuerst noch ganz gut gewehrt. Ja, dann kam da irgendwann die Volkspolizei, aber die hat auch keiner mehr richtig ernst genommen. Mit denen konntest du machen, was du wolltest. Das war, und man hat auch mit denen gemacht, was man eigentlich wollte. Leider haben sie sich ja dann irgendwann auch mal gerecht, weil sie ja da auf die BFC in Leipzig geschossen haben, wo ja dann Mike Polley verstorben ist. Aber die hat man zu der Zeit nicht ernst genommen. Also das war ja schon mal so, dass sie ja, die sahen, die hatten irgendwelche ganz merkwürdigen Uniformen an. Die konntest du nicht ernst nehmen. Und ich glaube halt auch, dass an dem Tag der Wende ist der gesamte Respekt des DDR-Bürgers gegenüber der Polizei komplett gestorben.
An vielen Stellen für viele von uns auch so überhaupt nicht greifbar und nachvollziehbar gewesen, weil man es halt aus Westdeutschland irgendwo kannte, wenn du irgendwo schon angefangen hast, Scheiße zu bauen. Dann war die Polizei eigentlich auch immer darauf bedacht, dich möglichst im Auge zu behalten und auch möglichst zu kontrollieren, was du machst und dich nicht einfach irgendwo nochmal hinlaufen zu lassen, um irgendeine weitere Scheiße zu bauen. Und an dem Tag, da sind Kneipen zu Bruch gegangen, da war irgendwie ein Vorfall morgens schon, wo die Polizei Warnschüsse in die Luft abgegeben hat, weil irgendwo jemand verhaftet werden sollte, was natürlich alle anderen nicht wollten.
Ja, und ich glaube, dass der DDR-Polizist halt einfach dachte, dass er durch seine Uniform eine Respektsperson ist. Und das war mit dem Mauerfall komplett beendet. Komplett. Das hast du auch gemerkt. Also das hast du auch nicht nur beim Fußball gemerkt, sondern das hast du auch im Straßenverkehr gemerkt. Und das hat sich sicherlich dann irgendwann gewandelt, als sie dann westdeutsche Uniform bekommen haben. Aber in den ersten Jahren war das... Ich war mal ich war mal bei Dresden gegen Schalke. Und da sind 15 Schalker in den Dresdenblock einmarschiert. Einfach so. Und haben einfach angefangen, auf Leute einzuschlagen. Und da haben sich jetzt auch nicht Leute von Dresden großartig gewehrt. Aber die Polizei war gar nicht da. Die war nicht da. Das war völlig, völlig normal. Das war alles gut.
Der letzte Erstligist, der mir noch gefehlt hat, war es damals eine 16er, ich glaube es ist auch jetzt eine 16er-Liga. Und das war natürlich irgendwie auch ein schöner Schlusspunkt.
Die Distanz Moskau-Chabarowsk ist 8700 Kilometer.
Ja klar, das ist wieder so in einer Schnapsidee dort entstanden. Ich wollte schon, dass zu dem Zeitpunkt weitestmögliche Erstligaspiel mit meinem Verein, also mit meinem Verein CSK. Wenn du jetzt aus St. Petersburg nach Chabarowsk fährst, ist es vielleicht nochmal 200 Kilometer weiter, da ist die Route ein bisschen anders. Aber von der Hauptstadt dorthin war das für CSK in der Saison und für viele Spielzeiten das weitestmögliche Auswärtsspiel. Und Flugzeug ist ja immer einfach, weil das ist nur eine Frage des Geldes. Hast du, kannst du machen, hast du nie, bleibt es eine Idee. Aber wie ich es ganz zu Beginn unserer heutigen Aufnahme schon gesagt habe, für die Zugvariante musstest du ein bisschen mehr einsetzen. Ich brauchte also mal eine Woche von gutem Urlaub, musste ich dafür opfern.
Wie lange hat die Bahnfahrt gedauert, eine Woche?
Das hat 6 Tage, glaube ich, gedauert. Ja, das Spiel war mal Samstag Und ich bin Sonntagabend in Moskau losgefahren. Ja. Du verlierst ja auch noch ein bisschen Zeit, weil du ja gegen die Drehrichtung der Erde, also wir müssen ja schon in diesen Dimensionen denken, die nimmt dir ja ein bisschen Zeit weg, weil die Erde sich ja unter dir wegdreht, sozusagen. Der einzig richtige Weg, um in Russland zu reisen, ist Platzkart. Platzkart ist quasi der Waggon, wo du vorne reingehst und der ist bis hinten offen. Damals gab es dann schon die Möglichkeit, sich Online-Tickets zu erhaschen. Und um ein bisschen Privatsphäre oder die Illusion von Privatsphäre zu haben, habe ich mir ein Bett oben geleistet. Das macht preislich kaum einen Unterschied. Das hat damals umgerechnet 120 Euro gekostet, das Bahnticket. Teil das mal durch die Tage, ja, ne? Ja, und du hast immer heißes Wasser für Tee.